was auch immer man für eine linke Vision für Europa hat, das ist natürlich alles nichts wert, wenn es nicht auch mit echten sozialen Bewegungen auf dem Kontinent korrespondiert. Und das ist ja übrigens auch ein ganz großer Teil des Problems der jetzigen Situation, dass es nämlich einen eklatanten Mangel an länderübergreifender Organisierung und Diskussion gibt.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Moin, herzlich willkommen zurück beim AK-Podcast. Ich bin Gina, ich sitze hier heute mit Nelly und mit Lene. Könnt ihr euch einmal noch mal kurz selbst vorstellen, bitte?
Ja, ich bin Lene. Ich bin seit 4 Jahren bei AK und bei AK viel Wirtschaftsthemen.
Ich bin Nelly, ich bin seit 2019 bei AK. Ich beackere ganz unterschiedliche Themen, oft internationale Themen, oft Themen, die irgendwie was mit linker Debatte zu tun haben, aber auch mit der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung und auch der Gegenwart von Arbeitskämpfen, gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen.
Okay, wie geht's euch heute? Wie ist die Stimmung in der Redaktion?
Ja, irgendwie sommerlich. Für Hamburg ja total ungewöhnlich, hat es in dieser Produktionswoche noch nicht ein einziges Mal geregnet. Die Sonne scheint geradezu unermüdlich und das ist einerseits natürlich total schön. Andererseits befinden sich regelmäßige LeserInnen des AK-Editorials, werden es wissen, unsere Redaktionsräume sich in einem Keller und da hat man dann natürlich nicht so viel davon, wenn draußen bombastisches Wetter ist. Davon abgesehen ist die Stimmung sehr gut, denn wir haben eine neue Kollegin, Helene Dierig, ist seit diesem Monat bei AK-Redakteurin und darüber freuen wir uns wirklich sehr.
Ja.
Und Lene, wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Also die Woche hat sowieso schon super angefangen, weil das ist auch ein regelmäßiges Event. Wir gehen meistens am Dienstag zu Inge. Inge ist eine alte Genossin, die AK beziehungsweise vorher dem Arbeiterkampf schon lange verbunden ist und war. Und Inge bekocht uns immer und zwar richtig, ist wie im Restaurant. Richtig, richtig gut.
Wie in einem guten Restaurant.
Wie in einem guten Restaurant, in einem sehr guten Restaurant. Und dazu gibt es dann auch noch immer eine breite Auswahl an Spirituosen. Mhm. Sowas wie Himbeerschnaps zum Beispiel, habe ich vorher noch nie getrunken, ist aber wirklich lecker. Das war am Dienstag sozusagen der Start in die Produktion. Auch wenn der Mittwoch dann morgens ein bisschen hart war, war es doch ein sehr schöner Start.
Nice, das klingt richtig gut. Gut, dann kommen wir mal zur Ausgabe. Dieses Mal ist der Schwerpunkt ja zur Europawahl. Die Frage, warum, erübrigt sich ja so ein bisschen. Die Wahlen stehen an, die Aussichten sind eher düster. Nelly, was meinst du, sollten sich Linke positiv auf die EU beziehen, um dieses Ruder quasi noch umzureißen?
Ich würde ganz klar sagen, nein. Und zwar, weil die EU in ihrer Grundbeschaffenheit als Bund kapitalistischer Nationalstaaten kein neutrales Konstrukt ist, das man einfach in die eine oder andere Richtung bewegen kann. Und ich denke, dass sich das auch sehr stark gezeigt hat in den letzten Jahren. Also erinnern wir uns zurück, vor fast genau 10 Jahren ist der Versuch, linke Reformpolitik in Griechenland zu machen, also wirklich brutal unterdrückt worden. Jetzt wiederum sind die Rechten auf dem Vormarsch in der EU und die Institutionen stehen dem eigentlich weitgehend achselzuckend gegenüber. Und darin steckt meiner Ansicht nach schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die EU eben nicht einfach von links formen lässt. Und mir ist auch bewusst, dass viele Linke das anders sehen und auf eine Reformierbarkeit hoffen. Oft aus der ja durchaus nachvollziehbaren Sorge heraus, dass eine grundsätzliche Infragestellung der EU eben dann mit Nationalismus oder der Bevorzugung des Nationalstaates einhergehen würde. Ich würde aber dagegen halten, dass sich ja gerade so deutlich wie eigentlich noch nie zeigt, dass Nationalismus und EU gar keine Gegensätze sind, sondern dass sie sich gegenseitig wunderbar ergänzen. Und dass die EU eben nicht die langsame Aufhebung der Nationalstaaten bedeutet und was da mal alles so irgendwie fantasiert wurde, sondern dass sie eben einfach ein Instrument zur Erweiterung der jeweiligen, vor allem wirtschaftlichen Interessen dieser Nationalstaaten ist. Und die korrespondieren eben manchmal mehr, manchmal weniger gut miteinander. In dem Text, den ich für den Themenschwerpunkt beigetragen habe, habe ich das so formuliert, dass man sich die EU wie so einen Haufen Raubtiere vorstellen muss. Wobei ich befürchte, dass ich damit den Raubtieren fast ein bisschen Unrecht tue. Jedenfalls Raubtiere, die sich gegenseitig sozusagen nichts gönnen und wenn es hart auf hart kommt, dann auch aufeinander losgehen, die sich aber temporär zu einem Rudel zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Dritte besser attackieren oder ausrauben zu können. Und das Raubtier, das dabei den größten Anteil der Beute bekommt, ist auch noch die Bundesrepublik, was den EU-Enthusiasmus einiger deutscher Linker aus meiner Sicht noch suspekter erscheinen lässt. Wobei man auch sagen muss, dass dieser Enthusiasmus merklich abgenommen hat in den vergangenen Jahren. Ebenso übrigens wie linke EU-Kritik, die ja in den 1990er und Nullerjahren durchaus relevant war. Darauf werden wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Und auch damit, warum eben die linke Europa-Debatte eigentlich fast gänzlich zum Erliegen gekommen ist. Und auch damit, wie sie historisch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nämlich in der Arbeiterinnenbewegung geführt wurde, beschäftigen wir uns in dem Schwerpunkt in der Ausgabe. Ich will das mal ganz kurz anreißen. Also es gab damals in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine sehr leidenschaftliche Debatte unter GewerkschafterInnen, SozialdemokratInnen und auch KommunistInnen über Europa und vor allem über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa oder der Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa als ein Ziel. Mhm. Und unter anderem Rosa Luxemburg, die übrigens extrem kritisch war gegen jede Form von Europa-Vision, weil sie fand, dass es eine Teilsolidarität sei, die dem internationalistischen Anspruch des Marxismus zuwiderlaufe, aber eben neben Rosa Luxemburg auch Leo Trotzki, aber auch sehr, sehr viele andere haben in dieser Debatte sich zu Wort gemeldet, haben dazu geschrieben. Später dann im antifaschistischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs gab es einige Widerstandsgruppen, die sich auf diese Losung, also die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa, stark bezogen haben, weil sie eben überzeugt davon waren, dass so eine Katastrophe wie der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg, dass sie nur in Zukunft zu verhindern sei, dass sich eine solche Katastrophe nochmal wiederholt, indem sich die Nationalstaaten auflösen. Und zu diesen Gruppen gehörte beispielsweise die 1943 in Berlin gegründete Europäische Union, also die hieß tatsächlich auch so, wie später dieser Staatenbund, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Im italienischen Widerstand gab es die Gruppe um den Kommunisten Altiero Spinelli, die 1941 das heute noch einigermaßen bekannte Manifest von Ventotene verfasst hatte. Es hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte, weil ein Gefängnis entstanden ist und da rausgeschmuggelt werden musste. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Aber genau, in diesem Manifest wird quasi so ein europäischer Bundesstaat skizziert. In dieser historischen Debatte wird man halt sehr fündig, wenn man, wie zum Beispiel ich, auf der Suche ist nach einer grundsätzlichen linken EU-Kritik, die aber auch nicht ins Nationale verfällt. Und man wird da unter anderem fündig, weil diese Debatte eben vor Augen führt, dass es durchaus auch mal eine starke dritte Alternative gab, jenseits von kapitalistischem Staatenbund einerseits oder halt nicht zusammengeschlossenen kapitalistischen Nationalstaaten andererseits.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Jetzt haben wir viel zu der Geschichte der Auseinandersetzung mit Europa gehört. Könnt ihr jetzt auch noch mal einmal die Geschichte der EU ein bisschen zusammenfassen?
Ja, das kann ich zumindest versuchen. Das ist natürlich eine recht lange Geschichte. Mhm. Und ich kann da nur so ganz schlaglichtartig vielleicht einmal durchführen.
Perfekt.
Der erste Gründungsimpuls sozusagen, den es gab, war 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Da ging es aber vor allen Dingen darum, also die Gründungsmitglieder waren 6 Staaten, unter anderem Westdeutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande und Belgien. Und es ging da aber vor allen Dingen darum, eben Kohle und Stahl unter eine Kontrolle, die Kontrolle eines höheren supranationalen Gremiums sozusagen zu bekommen, weil das eben 2 kriegswichtige Bereiche sind, für die Aufrüstung entscheidend. Und insbesondere Frankreich wollte eben auch, dass es über Deutschland bzw. dann Westdeutschland eine gewisse Kontrolle gibt nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs an der Stelle. Die Grundlagen für die EU, wie wir sie jetzt heute kennen, die wurden dann erst 1957 gelegt mit dem Vertrag von Rom. Da wurde dann auch ein gemeinsamer Markt geschaffen. Und 1958 wurde die EU-Kommission gegründet, die uns ja heute auch noch sehr häufig begegnet. Und 1979 dann erst, also eine ganze Ecke später, wurde dann das Europäische Parlament zum ersten Mal gewählt. da gab es dann auch schon zu dem Zeitpunkt eben so eine stärker vergemeinschaftete Politik, auch erste gemeinsame Projekte der EU, aber so richtig sozusagen ja in Vertragsform gegossen, so wie wir die EU heute kennen, wurde sie dann 1993 mit dem Vertrag von Maastricht. Weil von da an gab es dann eben wirklich auch einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und einen gemeinsamen Währungsraum, der diverse Bereiche umfasst hat. Es gab den gemeinsamen Binnenmarkt, der vor allen Dingen Zölle weitgehend abgeschafft hat zwischen den EU-Staaten. Es gab eine gemeinsame Handelspolitik von der EU. Die Agrarpolitik wurde vergemeinschaftet, die Bildungspolitik, die Gesundheitspolitik, also sozusagen alle, eigentlich fast alle denkbaren Bereiche der Wirtschaft und auch des öffentlichen und sozialen Lebens wurden plötzlich durch die EU bestimmt oder zumindest mitbestimmt. Es gab eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik als sogenannte zweite Säule und als dritte Säule wurde die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit eben auch unter das Dach der EU gestellt. Zu dem Zeitpunkt ist dann auch die EU-Kritik eigentlich so wieder aufgelebt, vor allen Dingen von links, weil mit diesem Vertragswerk wurde erstmal so ein Grundstein dafür geschaffen, dass es ein potenziell sehr mächtiges neues Staatengebilde gab, was überdies auch gar nicht so richtig definiert war. Was soll das eigentlich sein? Soll das ein Bundesstaat sein? Soll das irgendwie ein Staatenbund werden? Da gab es auch so ein bisschen Streitereien drum, was eigentlich der Charakter ist. Vor allen Dingen war es aber ab dann so, dass eben die Mitgliedstaaten die Bedingungen, unter denen sie jeweils ihre Wirtschaft, Sozial, Außenpolitik und so weiter betrieben haben, plötzlich halt sich radikal verändert haben, weil die sich jetzt an diesen EU-Prinzipien orientieren mussten. Und in diesem Vertrag von Maastricht wurde eben auch überdeutlich, dass diese Prinzipien der EU vor allen Dingen neoliberaler Natur sind. Also dass die EU hat damit diesen neoliberalen Charakter, der uns heute auch permanent begegnet, festgeschrieben. Unter anderem eben durch die Einführung einer gemeinsamen Währung, die dann erst 2002 wirklich kam, aber da schon beschlossen wurde, weil das eben auch verbunden war damit, zum Beispiel ein Inflationsziel festzusetzen. Dieses berühmte, die Inflation soll um die 2% bleiben, nicht drüber. Die Staaten sollten Haushaltsdisziplin üben, ihre Staatsschulden reduzieren und so weiter, damit die, damit der Euro eben nicht an Wert verliert. Und was es von da an auch noch stärker gab, war eben diese vergemeinschaftete Außen- und Sicherheitspolitik. Die wurde einfach weiter ausgebaut und damit ging auch so eine Angst vor einer Militarisierung einher. Das war auch so ein sozusagen ein Kernpunkt, um den sich dann so linke Kritik gedreht hat. Noch ein Meilenstein gab es 2005. Da hat nämlich die EU versucht, das Ganze auch in Verfassungsform zu gießen. Es gab einen Verfassungsentwurf, der wurde in den einzelnen Mitgliedstaaten abgestimmt und ist aber gescheitert. Unter anderem eben, weil es also auch da der neoliberale Charakter halt großes Thema war. Die Gewerkschaften haben sich kritisch geäußert, also linke Bewegung, NGOs und so weiter. Am Ende ist dieser Vertrag nicht durchgegangen, was auch, also man schon als einen gewissen Erfolg von linker EU-Kritik werten kann, finde ich. Dem Vertrag von Lissabon 2009 hat die EU dann aber im Prinzip ihr Profil weiter geschärft und ist auch weiter diesen Weg beschritten, also wirklich sozusagen, ja, so ein drauf zugehen auf die Kritikerin dieses Projekts gab es nicht. Es gab ein bisschen mehr Rechte fürs EU-Parlament. Die EU-Kommission wurde zum Beispiel auch gestärkt. Hatte dieser Vertrag nicht viel sozusagen in dem grundsätzlichen Charakter geändert. Und also man kann vielleicht so allgemein sagen, je mehr Reformen es gab, desto mehr wurden eben nationalstaatliche Kompetenzen auf diesen EU-Rahmen übertragen. Und gleichzeitig haben sich aber auch vor dem Hintergrund, dass es mehrere Erweiterungsrunden gab und die EU eben mittlerweile auf 27 Staaten angewachsen ist, gab es auch immer mehr zwischenstaatliche Konflikte, auch weil sich eben die Machtverhältnisse, also immer mehr in eine Schieflage geraten sind, weil an der Seite dieser wirtschaftlich starken Staaten, wie zum Beispiel Frankreich und Deutschland und auch Großbritannien bis zum Brexit, dann eben zum Beispiel osteuropäische Staaten dazugekommen sind, die viel weniger Wirtschaftskraft und auch viel weniger Einfluss da reingebracht haben.
haben und sich überdies auch noch den harten neoliberalen Kriterien der EU unterwerfen müssen. Genau.
Okay.
Das vielleicht so als mehr oder weniger kurzer Abriss.
Ja, danke dir. Ich habe jetzt von euch beiden an vielen Stellen immer wieder so ziemliche Fundamentalkritik gehört. Könntet ihr auch nochmal ein Beispiel geben, damit man das nochmal ein bisschen besser...
Ja, also zwei Beispiele dafür, die von Autoren, die für den Schwerpunkt Texte beigetragen haben. Und zwar ist es einmal Valeria Hensel, die sich mit der gemeinsamen Asylpolitik befasst hat. Und damit haben sich ja auch viele Linke in den letzten 10 Jahren eigentlich hauptsächlich befasst, wenn es um die EU ging, weil sich eben hier auf eine sehr drastische und brutale Art und Weise ausdrückt, wofür die EU eigentlich steht. Und das sind definitiv nicht die universellen Menschenrechte, wie zum Beispiel ein Recht auf Asyl, sondern die EU versucht sich eben bekanntermaßen abzuschotten gegenüber Fluchtbewegungen. Die Valeria guckt sich nochmal speziell die Rolle des EU-Parlaments an, mit Blick auf die anstehenden Wahlen, und kommt da aber doch auch zu dem wenig ermunternden Schluss, also aus dem Parlament beziehungsweise den wenigen Kritikerinnen, die es da gab, dass es da eigentlich kaum gelungen ist, durchzudringen, also sowohl gegenüber den EU-Regierungen, aber auch sozusagen in den Raum der EU-Bevölkerung im weitesten Sinne rein. Da scheint es eben, ja, scheint sich auch diese Verdrossenheit gegenüber EU und EU-Politik so ganz schön niederzuschlagen. Und ein zweites Beispiel wäre der Green Deal der EU. Dazu hat Guido Speckmann, unser Redakteur, Markus Wissen interviewt. Und ja, im Prinzip lässt sich also bezüglich der Frage, was von diesem Green New Deal der EU zu halten ist, das in einem Wort zusammenfassen, nämlich nichts. Die EU also hat sich zwar unter Ursula von der Leyen diesen grünen Wandel zu so einem Kernthema erhoben und ja, macht damit auch fast so eine Art Marketingpolitik nach außen und will sich eben als so eine Art Vorreiterin der grünen Transformation aufstellen. Aber die geplanten Maßnahmen, das macht eben Markus Wissen in dem Interview klar, die sind dafür eigentlich kaum geeignet. Bislang, ja, hat man den Eindruck, die EU hat eben gar nicht den Anspruch, sich dieser Logik zu entziehen, sozusagen wirklich einen Systemwandel voranzutreiben an der Stelle. Kann man ja auch nicht erwarten, nachdem die EU nach diesen neoliberalen, austeritätspolitischen Wettbewerbsprinzipien funktioniert.
Ja. Apropos Systemwandel, Nelly, was wären denn linke Alternativen?
Jena hat ja schon ausgeführt vorhin, dass es in den 90er und Nullerjahren durchaus relevante linke EU-Kritik gab. Und übrigens auch auf der Straße. Also es gab eine Zeit, da gab es regelmäßig linke Anti-EU-Gipfelproteste, also wie etwa 2001 in Göteborg oder 2003 in Brüssel, wo die dortigen EU-Gipfeltreffen eben von Massendemonstrationen flankiert waren. Als dann aber vermehrt Rechte die EU-Skepsis für sich entdeckt haben, der Höhepunkt war dann natürlich die Brexit-Abstimmung 2016, haben viele Linksparteien und auch linke Gruppen und auch soziale Bewegungen angefangen, auf grundsätzliche EU-Kritik verstärkt zu verzichten, aus der Sorge, den Rechten sonst in die Hände zu spielen. Und heute, das hat ja Lena auch schon angesprochen, konzentriert sich eben vieles auf das Anprangern der Festung Europa, was ja auch absolut richtig ist. Aber meines Erachtens eben nicht ausreichend, weil auch die Asylpolitik oder Asylverhinderungspolitik, muss man eigentlich sagen, der EU eben kein Unfall ist, sondern schon in der Konstruktion dieses Staatenbundes angelegt. Und insofern würde ich sagen, braucht es unbedingt wieder lautere linke EU-Kritik. Das weitgehend den Rechten überlassen zu haben, hat ja auch gar nicht funktioniert. Ja. Also die werden ja immer stärker. Man muss aber auch sagen, dass es natürlich linke EU-Kritik gibt, die tatsächlich darauf hinausläuft, den kapitalistischen Nationalstaat vor der EU gewissermaßen in Schutz zu nehmen. Und ich glaube, dass das auch ein Irrweg ist. Um auf deine Frage zurückzukommen, was eine linke Alternative sein könnte. Eine linke Alternative könnte eine dritte Alternative sein. Also eine Europavision, die eben weder die EU als Rahmen akzeptiert, denn das funktioniert einfach nicht. Also ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, die EU ist nicht reformierbar, die aber eben auf der anderen Seite auch nicht den kapitalistischen Nationalstaat dagegen als das kleinere Übel in Stellung bringt. Ich denke, das wäre auch eine Chance, diese große Vergeblichkeit, die dem Thema Europa seit einiger Zeit anhaftet, zu überwinden. Und mir ist schon klar, dass das jetzt nach einer Kopfgeburt klingt. Und deswegen möchte ich zum Abschluss einen Punkt ansprechen, der in dem Zusammenhang sehr wichtig ist. Was auch immer man für eine linke Vision für Europa hat und so, das ist natürlich alles nichts wert, wenn es nicht auch mit echten sozialen Bewegungen auf dem Kontinent korrespondiert. Und das ist ja übrigens auch ein ganz großer Teil des Problems der jetzigen Situation, dass es nämlich einen eklatanten Mangel an länderübergreifender Organisierung und Diskussionen gibt. Also dass sich Linke oft viel stärker auf ihren, in Anführungszeichen, Nationalstaat beziehen als aufeinander. Und dass es in Europa von unten eine echte europäische Linke oder Arbeiterinnenbewegung eigentlich nicht, man muss sagen, nicht mehr gibt. Und das ist also definitiv Teil des Problems. Und dass sich da etwas ändern müsste, wäre auch Teil der Lösung.
Okay. Gut, das war ja schon mal ein echt interessanter Einblick, fand ich. Richtig ins Detail geht es dann natürlich in den Artikeln in der Zeitung, die ja auch teilweise schon angerissen wurden. Was ihr ebenfalls bei uns in der Zeitung findet, sind die Antifa-Nachrichten. Wir sind bei AK gerne prozessorientiert und passen unsere Arbeitsweise und Formate immer mal wieder an. Und deswegen haben wir die Antifa-Nachrichten im Podcast ab jetzt ein bisschen kürzer gemacht und den Rest findet ihr dann wie gehabt in der Ausgabe. Diese kürzeren Antifa-Nachrichten hört ihr jetzt.
Es ist 13.12 Uhr. Sie hören nun die Antifa-Nachrichten. Das Ende eines neurechten Thinktanks. Seit 25 Jahren ist das Institut für Staatspolitik um Gründer Götz Kubitschek mit Sitz in Schnellroda in Sachsen-Anhalt Knotenpunkt der neuen Rechten. Nun ist damit Schluss, zumindest unter dieser Flagge. Das Institut für Staatspolitik existiert nicht mehr, schreibt Kubitschek in einem Beitrag für die zum Institut gehörende Zeitschrift Sezession. Der Verein sei aufgelöst, alle Mitglieder seien ausgetreten, die Konten geschlossen. So ein Verein hat keinen Zweck mehr, wenn er seine Gemeinnützigkeit endgültig verloren hat und wenn ihn der Gegner durchlöchert hat wie eine Scheibe auf dem Schießstand, so Kubitschek. Die Aufgaben seien erledigt oder neu verteilt, die Sezession gehöre nun dem früheren Institutsleiter Erik Lehnert. Kubitschek selbst hat die Unternehmergesellschaft Menschenpark gegründet, mit dem er weiter Akademien anbieten will. Das Institut für Staatspolitik wird seit 2019 vom Landesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. 2023 zog das Bundesamt nach. In dem Zuge verlor das Institut für Staatspolitik seine Gemeinnützigkeit. Vorbei scheint das rechte Treiben nicht zu sein. Für Juli lädt Kubitschek zum Sommerfest nach Schnellroda. Auch eine Herbstakademie kündigt er vage an. Quelle: Taz. Staatlich gefördertes Training für Neonazis. Im Sportclub La Familia in Halle haben sich Angehörige der rechtsextremen Szene offenbar über Jahre die Klinke in die Hand gegeben und dort auf Staatskosten trainiert. Zwischen 2016 und 2023 hat der Verein knapp 38.000 Euro an Fördermitteln vom Land erhalten. Von der Stadt Halle kamen zwischen 2017 und 2023 rund 99.000 Euro. Die linken Landtagsabgeordnete Henriette Quade kritisiert: Das Land und die Stadt haben bei La Familia wissentlich auch das Training von Neonazis finanziert. Das Innenministerium erklärte auf ihre Anfrage, es sei bekannt, dass in der Vergangenheit kampfsportaffine Rechtsextremisten in dem Verein trainiert oder als Trainer fungierten. Die Stadt Halle erklärt, sie habe erst 2021 davon erfahren. Laut Quade hat dort unter anderem ein früherer führender Aktivist der extrem rechten identitären Bewegung trainiert, der 2020 nach einer Attacke auf einen Zivilpolizisten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Oder ein ehemaliger deutscher Kickboxmeister, der als Mitglied der extrem rechten Thüringer Hooligan-Gruppierung Jungsturm wegen Überfällen auf gegnerische Fußballfans 2021 zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung.
Und wir sind wieder da. Was habt ihr denn noch so im Blatt in dieser Ausgabe?
Ja, also ich habe mich für diese Ausgabe noch mit der anstehenden sogenannten Ukraine-Wiederaufbaukonferenz befasst, die am 11. und 12. Juni
in Berlin stattfindet. Das ist die dritte Konferenz dieses Formats. Es gab die auch schon in der Schweiz, in Lugano und in Großbritannien, nämlich in London. Da kommen internationale Geber, institutionelle Anleger und so weiter zusammen und reden darüber, wie die Ukraine am besten wieder aufgebaut werden sollte und von wem und unter welchen Bedingungen und welche Reformen dafür notwendig sind und passend zu unserem Schwerpunkt, auch wenn ich mir eher ein bisschen anderen Aspekt, nämlich die Interessen der Bundesregierung daran angucke. Aber man kann sagen, dass die EU sich da relativ früh sozusagen im Konzert dieser ganzen internationalen Gebergemeinschaft, wie sie sich selber nennen, an die Spitze geputscht hat und diese sehr frühe Zugeständnis der Ukraine den Beitrittskandidatenstatus zu gewähren, eben auch damit zu tun hatte, dass die EU den Anspruch erhoben hat, diesen ganzen Wiederaufbauprozess zumindest ja mit an vorderster Front mitzubestimmen, was genau da passieren soll. Und was sich absolut abzeichnet, ist eben, dass es dabei wenig um das geht, was vielleicht die Menschen in der Ukraine jetzt am dringendsten brauchen würden, günstigen Wohnraum wiederherzustellen, soziale Sicherungsnetze zu schaffen und so weiter, vor allen Dingen auch für die Zeit nach dem Krieg, sondern darum, internationales Kapital anzulocken, Unternehmen aus der EU Sicherheiten zu gewähren, damit sie auch jetzt schon unter Kriegsbedingungen dort investieren und auch die zahlreich vorhandenen Rohstoffe zum Beispiel in der Ukraine, sich darauf einen Zugriff zu sichern. Genau, das vielleicht als kurzer Teaser. Und bei der Gelegenheit nochmal der Hinweis, dass es auch eine Gegenkonferenz geben wird, nämlich am Wochenende davor in Berlin am 8. Juni. So viel weiß ich schon. Könnt ihr mal aufmerksam schauen, was ihr da an Ankündigungen findet. Wird bestimmt sehr interessant, weil auch zum Beispiel Gewerkschafterinnen und Ökonomen aus der Ukraine anreisen werden. Jedenfalls ist es geplant.
Ja, und dann haben wir unter anderem noch auf unserer Seite 3 einen Text von Lukas Hermsmeier und Adrian Daub aus den USA, der sich mit den palästinasolidarischen Uni-Besetzungen befasst. Und worum es da genau geht, das wird euch Lukas Hermsmeier jetzt selbst erklären.
Hallo, mein Name ist Lukas Hermsmeier. Ich arbeite als freier Journalist und Autor in New York und habe zusammen mit Adrian Daub für die aktuelle Ausgabe der AK einen Text über die neue StudentInnenbewegung in den USA geschrieben. Adrian ist Professor für Literaturwissenschaft und Germanistik an der Stanford University in Kalifornien. Er ist auch Autor. Und in unserem Text geht es vor allem darum, wie über diese Bewegung in deutschen Medien berichtet wurde. Und unsere Beobachtung ist es, dass da unterm Strich ein doch ja sehr verzerrtes Bild entstanden ist und dass dieses verzerrte Bild dann wiederum einer der Faktoren ist, warum die Proteste an deutschen Campusen so schnell so harte Repressionen erfahren haben, insbesondere eben an der Freien Universität in Berlin. Zentrales Ziel ist eine permanente Waffenruhe in Gaza und dann zum anderen gibt es eben die Forderung, dass die jeweiligen Universitäten ihre Geschäfte und Verbindungen zu Firmen und Institutionen abbrechen, die von diesem Krieg profitieren. Adrian und ich haben das in den letzten Wochen nah verfolgt, waren in verschiedenen Bundesstaaten auf Campusen, haben mit Beteiligten gesprochen, Adrian als Prof, ich als Journalist und haben beobachtet, ja, dass es sich um eine sehr vielfältige, unhomogene Bewegung handelt, bestehend aus tausenden Studierenden aufs ganze Land verteilt, manche von denen aktiv in politischen Gruppen, zum Beispiel auch bei jüdischen linken Organisationen wie Jewish Voice for Peace. Und alleine diese Vielfältigkeit und auch Zerstreutheit ist in vielen Berichten überhaupt nicht transportiert worden. Gerade in rechten Medien wie der Bild wurde das Bild einer antisemitischen, gewaltbereiten Bewegung gezeichnet, was in dieser Pauschalität zumindest mal eben eine sehr starke Verzerrung ist und auch nichts mit journalistischer Sorgfaltspflicht zu tun hat. Was wir nicht machen in unserem Text, ist diese Bewegung in Schutz vor Kritik zu nehmen. Es gibt tatsächlich Äußerungen, Slogans, Aktionen, die wir für problematisch halten, mit denen wir auch nichts anfangen können. Aber die Frage für uns war eben, wie man eine ja zum Teil auch widersprüchliche Bewegung darstellt. Und am besten eben nicht, indem man sie in Schablonen zwingt und pauschalisiert, indem man Dinge aus der Ferne projiziert. Und was man beobachten konnte, ist ein eben zum Teil extrem brutales Vorgehen der Polizei auf den Campussen, von den Unileitungen oft oder eigentlich immer abgesegnet, was sich kaum rechtfertigen lässt, wenn man berücksichtigt, dass es sich ja um zivilen Ungehorsam handelt, ja, um eine in großen Teilen friedliche Bewegung. Der Text ist also eine Analyse dessen, was wie die Darstellung der amerikanischen Bewegung in deutschen Medien letztendlich auch Ausdruck eines sehr autoritären Moments in Deutschland ist.
Okay, ja, vielen Dank. Das hört sich mal wieder nach einer richtig spannenden und tollen Ausgabe an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, die wieder zu lesen. Danke an euch fürs Zuhören und danke euch auch fürs Erzählen. Wir wünschen euch weiterhin einen sonnigen Mai. Shoutout an die fossile Industrie. Und wir würden uns natürlich wie immer darüber freuen, wenn ihr AK euren Genossinnen, Freundinnen der Verwandtschaft oder wem auch immer weiterempfehlt. Und wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal.